Herzlich willkommen zum Swiss Podcast Festival 2024. Swiss Podcast. 12 Podcast Workshops. Sechs Best Practice Talks. Und 36 Live-Podcasts. Willkommen zum grössten Podcast-Happening in der Schweiz. Zum ersten Mal im Kino Frame. Swiss Podcast Festival wird unterstützt von RevLab, AXA, ARAG, TUI und Audiokanzlei.
Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Das ist Nebelspalterinnen live vom Swiss Podcast Festival direkt aus Zürich, aus dem wunderbaren Kino Frame. Es ist so schön, da zu sein. Ich möchte ganz herzlich unser Publikum begrüßen, das den Weg hierher gefunden hat durch den dichten Nebel. Und das ist ein gutes Stichwort. Wir hoffen, wir können den Nebel heute ein bisschen lichten, weil ich finde, sonst haben wir den Namen Nebelspalterinnen nicht wirklich verdient. Gut, das war jetzt ein bisschen subtiler Witz, ein bisschen früh am Morgen. Wir freuen uns riesig, seid ihr alle da. Es freut mich auch sehr, ist Gami hier, meine wunderbare Co-Moderatorin. Und wir danken ganz herzlich am Swiss Podcast Festival, dass wir heute da sein dürfen. Gut, als letztes möchte ich natürlich noch all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daheim begrüßen. Und Gami, die uns vielleicht noch nicht kennen, wer sind wir?
Es ist immer ganz schlecht, wenn man uns noch nicht kennt, aber Nebelspalterinnen, das ist der Podcast für alle, die sich für Politik interessieren, gesellschaftliche Themen und auch die persönlichen Erfahrungen, die wir zwei als Redaktorinnen im hektischen Medienleben so erleben. Als einziger rein weiblicher Podcast in der Deutschschweiz reden wir über Politik in Bundesbern. Im Zentrum steht, es könnte nicht anders sein, was uns zwei als Frauen bewegt und das immer nach der Prämisse pointiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen kommt immer am Dienstag am Morgen um 6 Uhr raus. Und die Moderation, und zwar schon seit fast über 80 Folgen, macht Maria Rahel Cano. Sie ist als Bundeshausredaktorin natürlich mit den Geheimnissen aus der Wandelhalle bekannt und hinterfragt als Philosophin das geschäftige Treiben unter den Bundeshauskuppeln. Sie sich auch nicht schade, die Bundesrätin Karin Keller-Sutter zu einem Boxkampf herauszufordern, der noch nicht stattgefunden hat, sonst hätte man Tickets verkauft, also dass ihr das wisst. Oder als engagierte Journalistin an der Olma alles über einen Melkroboter zu erfahren. Verantwortlich als meine beste Freundin ist sie dafür, dass ich in der Redaktion auch genug Äpfelschnitzli esse, weil ich sonst immer zu ungesund würde essen, aber auch immer ein gutes Glas Wein habe, wenn ich gerade wegen unserem Podcast komplett verzweifle. Als Spanierin ohne Spanischkenntnis moderiert sie seit über 80 Folgen mit dem Berner Charme den Podcast Nebelspalterinnen. Bitte einen herzlichen Applaus mit Maria Rahel Cano.
Das war jetzt also sehr charmant. Ich weiß nicht, ob ich das toppen kann. Die Gami ist Politikwissenschaftlerin und Statistikerin. Ich weiß nicht, wer sich das freiwillig antut, aber sie macht es. Und sie hat ihren Weg in Journalismus gefunden. Sie macht das, was ich nicht kann, mit Zahlen jonglieren und sie richtig interpretieren. Ihr politisches Wissen hat sie nicht nur durch ihr Studium, sondern auch durch ihr politisches Engagement. Sie war in der jungen SVP tätig und später als Präsidentin der SVP Stadt Zürich. Sie weiss also, wieso ist auf der anderen Seite des Mikrofons stehen, sei es in der Arena oder bei anderen Podiumsdiskussionen. Ihre französischen Wurzeln kommen nicht nur zur Geltung durch ihr wirklich perfektes Französisch, sondern auch durch ihre Liebe für einen guten Tropfen Wein. Und Gami ist aber vor allem etwas und das ist eine wahnsinnig gute und treue Freundin seit den letzten 80 Folgen. Ein riesen Applaus für Gamilotti! Um den A-Moment ein bisschen zu kaputt machen. Sie hat vielleicht die grösste Zürich-Schnur, die ich kenne, wirklich.
Das stimmt. Und es geht sogar so weit, dass du amigs zürichdeutsche Wörter anfängst zu übernehmen.
Nein.
Nein?
Nein.
So, dass sogar sich schon Leute bei mir beschwert haben, die aus Bern sind, und haben gesagt, bist du sicher, ist die Bernerin? Und ich muss sagen, ja, ja, sie kommt aus Bern. Es liegt einfach daran, dass sie viel zu viel Zeit in der Redaktion in Zürich verbringt. Aber der Berner Charme, der kommt immer rüber.
Gami, ich würde sagen, bevor wir anfangen, traditionsgemäß trinken wir einen Schluck Wein. Normalerweise nicht so früh am Morgen.
Weil wir es erst schaffen, um 2 aufzunehmen am Nachmittag, super. Nicht, wie wir es nicht gemacht hätten.
Also wir trinken erst um 2 Wein. Darf ich dir das gleich so geben?
Ich habe natürlich die Gläser von zu Hause mitgebracht, weil es kann turbulent werden und es wäre das Peinlichste, wenn jetzt die Glasgläser da würden kaputt gehen.
Ist das ein französisches Zmorgen?
Dann würde noch Zigaretten fehlen.
Okay. Ja, das darf man jetzt ja nicht mehr. Zum Wohl.
Auf die Folge.
Auf die Folge, zum Wohl.
Zum Wohl miteinander. Wir haben gesagt, die Flasche muss nachher leer sein nach dem Podcast.
Also wir werden sicher Spass haben, ich hoffe ihr auch.
Jetzt kommen wir aber zu dem Teil, der mir leicht unangenehm ist. Maria, ich habe Frauen nur immer dienstlich angefasst. Und wolltest du nicht dieses rückenfreie Kleid tragen, einfach mit dem Ausschnitt vorne? Und wie wär's, wenn ich meine Hose herunterlasse und du meine Knie massierst? Wie schlimm ist es?
Ein bisschen unangenehm, aber was du bist, ist okay. Aber sehr, wenn es jetzt nicht da wäre, fände ich das nicht so cool.
Ich war zum Glück nicht gewesen, sondern die Zitate oder die Aktionen sind von Thomas Gottschalk. TV-Legende, bekannt aus dem ganzen deutschsprachigen Fernsehen. Ich glaube, jeder hat schon mal «Wetten, dass» geschaut. Und jetzt blickt man zurück. Er hat ein Interview gegeben und hat über auch die Sätze geredet. Und die Sätze sind wieder vorgekommen. Und wir haben uns gerade gefragt, was hat sich in der Medienwelt verändert? Könnte man das heute heutzutage tatsächlich noch so machen? Sind wir alle einfach viel empfindlicher geworden? Oder hat unsere Branche, die Medienbranche, tatsächlich ein Problem mit Sexismus? Und dieser Frage wollen wir heute in dieser Folge nachgehen. Wir wollen die Gründe analysieren, die vielleicht dafür oder dagegen sprechen und vor allem ganz am Schluss auch eure Meinung dazu wissen, ob unsere Branche ein Problem mit Sexismus hat. Aber Maria, bevor wir wirklich da in die Diskussion gehen, sag uns, was verstehen wir unter diesen Begrifflichkeiten, die wir jetzt nachher darüber diskutieren.
Also das Wichtigste ist ja immer, wenn man eine Diskussion führt, dass man auch vom Gleichen redet. Darum funktioniert teilweise auch Politik nicht, weil sie nicht wissen, über was sie über was sie reden. Und um das kurz ein bisschen aufzuschlüsseln, es gibt verschiedene Definitionen. Und wir reden heute über Sexismus, aber wir reden auch über sexuelle Belästigung. Und vor allem die Grenze zwischen einem harmlosen Flirt und sexueller Belästigung, das ist nicht immer einfach zu finden. Doch es gibt eine einfache Regel. Ausschlaggebend ist nicht die Absicht von der agierenden Person, sondern wie ihr Verhalten bei der betroffenen Person ankommt. Das macht aber die ganze Situation auch sehr schwierig. Sexismus ist hingegen jede Art von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Beispielsweise, wenn eine Person aufgrund von ihrem Aussehen oder ihrem Verhalten oder ihrer sexuellen Orientierung herabgewürdigt wird. Und die sexuelle Belästigung ist eigentlich jedes unerwünschte sexuelle, also Verhalten mit sexuellem Bezug, wo jemand ebenfalls herabwürdigt. Das kann am Arbeitsort sein, das kann an der Uni sein, das kann offizieller Anlass sein. Fakt ist, wir sind alle davon betroffen, entweder als Agierende oder aus Opfer, aber das kann der Vorgesetzte sein, der Mitarbeitende, der Lehrer, der Mitstudent, die Worte, Gesten, Daten oder von einzelnen Leuten oder von ganzen Gruppen.
Jetzt, wenn wir gerade über Sexismus in der Medienbranche reden wollen, wollen wir vor allem mal auch einen Fall vorbringen, der wirklich auch als Illustration dient und wo wir als Grundlage brauchen, um die Probleme zu diskutieren. Und zwar geht es darum, dass 6 Frauen einem Journalist von der Republik vorgeworfen haben, von ihm sexuell belästigt zu werden. Das Problem ist, er war nicht irgendein Journalist, sondern wirklich ein angesehener Journalist mit Renommee. Die Republik hat ihn von einer anderen Zeitung abgeworben und dann ist es zu gewissen Vorfällen gekommen. Unter anderem hat es dabei explizite Chat-Nachrichten gegeben. Zitat jetzt, also Vorwarnung. «Und ich stelle mir vor, wie wir uns küssen, ich deine Brüste. Und du dich dann hinkniest und, es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, bläst mit deinen crazy Lippen.» Das ist nur der erste Teil. Der zweite Teil habe ich am 11. Morgen noch nicht vorlesen von dieser Chat-Nachricht. Dann hat auch eine junge Reporterin mal mit ihm ein Interview gemacht. Und seine Schlussbemerkung im Interview war, kennst du eigentlich einen anderen Typ, der es so verdient hat, von dir eine Blase zu bekommen? Das ist tatsächlich in einer Zeitung auch so abgedruckt worden, die Antwort. Und das war noch vor diesem Vorfall mit den Chat-Nachrichten. Was sieht man darum? Man weiss aus ganz vielen Geschichten auch von anderen Journalisten. Das ist jetzt nicht nur die Republik, wir haben auch einen Fall bei Tamedia, wo 78 Journalistinnen in einem offenen Brief den Sexismus bei Tamedia kritisiert haben, dass es immer um ein ähnliches Verhältnis geht. Und zwar, es fängt an mit Schmeicheleien, Aufmerksamkeiten und vielleicht auch die Aussicht, und das ist im Journalismus ganz, ganz wichtig, dass man einen Mentor hat, also dass man jemanden findet, der erfolgreiche Geschichten geschrieben hat und einmal lernt, wie man das macht, wie man die Recherche macht. Und das ist genau das, was bei der Republik passiert ist. Und jetzt, um etwas anderes ansprechen. Wer von Ihnen da innen weiss, wer der Journalist war?
Ja, das gilt nicht.
Du bist ein Journalist, du musst es wissen, das gilt nicht. Und das ist genau das Problem. Niemand hat bis heute öffentlich dem Journalist von der Republik seinen Namen genannt. Im Gegenteil, was ist passiert? Er hat jetzt einen Job bei einer anderen Zeitung und hat eine Abfindung von 25'000 Franken bekommen, weil keine von diesen Anschuldigungen sind verfolgt worden, weil das hat Opfer nicht haben wollen. Wir reden nachher noch ein bisschen über die Details. Aber das ist mal so eine Grundlage, wie das ist im Journalismus, wenn man so einen Fall hat.
Und ich glaube, das, was es so speziell macht im Journalismus, wenn wir plötzlich Objekt werden von unserer eigenen Berichterstattung. Und ich habe beobachtet, dass wir dann noch ein bisschen geniessen, wie wir uns selber zerfleischen. Und das, was natürlich ein grosser Unterschied ist, wenn in einem anderen Unternehmen ein Sexismusvorfall gibt oder so einen Brief gibt, dann bleibt das meistens intern. Hingegen bei den Medien, ist man ja direkt an der Quelle, da gibt es ein Kommuniqué, dann wird eine Pressekonferenz in eigener Sache gemacht. Also das wird halt sehr schnell publik und wir haben, ja, um es nochmal zu sagen, so eine Lust an der Selbstzerfleischung.
Ich glaube, das ist wie die Voraussetzung, um diesen Job zu machen.
Ja, das stimmt, ja.
Du musst das Drama lieben und, sorry, sind wir ehrlich, vielleicht auch Selbstkritik, hätten wir die Geschichte von der Republik gehabt beim Nebelspalter. Ich glaube, das wäre
die Headline gewesen für 2 Wochen.
Das wäre die Headline gewesen für 2 Wochen. Expertenrunde, andere Betroffene, Kommentare, Memo dazu, Bern einfach, Nebelspalterinnen. Wir hätten das ausgeschlachtet. Das wäre wirklich auf das rausgelaufen. Aber wir wollen sicher auch mal darüber reden, wie ist es für uns als junge Frauen in der Medienbranche. Maria, du bist im Bundeshaus unterwegs. Du hast einen von diesen goldigen Ausweisen, Zutrittsausweisen.
Wo man sogar vorne rein kann im Bundeshaus.
Ja, also ich muss mir immer die Scham antun, durch die ganze Kontrolle gehen, alles auspacken. Maria kann durch den gut ausgehen.
Alles auspacken, Entschuldigung. Sorry, ist noch ein bisschen
früh. Ich wollte ja sagen, wie hast du schon getrunken?
Noch nicht so viel.
Aber du siehst, dass du bist dort, du kannst dich in der Wandelhalle frei bewegen. Wie ist es so für dich als junge Frau in der Bundeskuppel unten dran?
Also ich glaube, das hat sich sicher verbessert in den letzten Jahren. Es sind ja mehr Frauen jetzt im Parlament. für mich ist es immer noch so, dass als junge Frau eher auffallst. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Unterschied. Aber ich liebe das, was ich mache. Ich bin sehr gerne im Bundeshaus, interessiere mich für das, was dort läuft. Und darum fühle ich mich eigentlich sehr wohl.
Wie würdest du sagen, wirst du als junge Frau im Bundeshaus wahrgenommen von vielleicht anderen Bundeshausredaktoren, aber auch von denen, an denen wir interessiert sind, das sind Politiker und Politikerinnen, wie wirst du wahrgenommen?
Ich glaube, dass ich vielleicht ein bisschen mehr zu einer Flasche Wein eingeladen werde als andere Leute, aber vielleicht liegt es einfach an meinem Berner Charme. Also, das ist, ja. Ich glaube, das ist mal ein grosser Unterschied, aber sonst habe ich das Gefühl, sind wir alle vor allem gibt unter anderen, also unter uns Journalisten und im Medienzentrum, haben wir sehr ein kollegiales Verhältnis, ein bisschen Konkurrenz. Aber da würde jetzt meine Frau sie nicht irgendwie speziell hervorheben.
Es ist aber doch eine Herausforderung. Ich habe dich nämlich gefragt, wenn du an eine Pressekonferenz gehst, wie viele andere Frauen hat es dort?
Das ist sehr themenabhängig. Also zum Beispiel bei der Sicherheitspolitik, da ist man mal, kommt so vor, dass man die einzige Frau ist. Es gibt andere Themen, Familienpolitik, wo natürlich ein bisschen mehr Frauen sind. Also das sieht man auch, das widerspiegelt sich in den Themen. Ich würde aber sagen, bei der Pressekonferenz ist man so beschäftigt. Man muss noch Stimmen einholen, man muss irgendwie noch hören, was die Leute da vorne erzählen. Aufgefallen ist es mir eigentlich mehr bei Anlässen. Zum Beispiel, wenn man in ein Apéro geht und plötzlich merkt man, man ist wirklich die einzige Frau dort.
Und wahrscheinlich auch die einzige Journalistin, die Einladung bekommen hat, weil es ziemlich sicher heisst, der Anlass ist privat und keine Medien.
Ja, 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 das ist
schon. Und jetzt ganz ehrlich, wie viele Geschichten hast du schon von solchen Anlässen nachher mitgenommen geschrieben?
Da muss ich ehrlich sein, nicht viel. Nein, und das hat einfach einen Grund. Ich finde, dass wenn du schon dort her darfst gehen, und das explizit ist keine Medien, aber warum auch immer, ich dorthin gehen, dann schreibe ich nichts. Weil das ist so wie ein Abkommen, wenn es heisst off-record, ist es off-record und dann schreibt man nichts, ist man sehr schnell aus diesem Business draussen.
Jetzt, ich komme ja wie von der anderen Seite vom Mikrofon. Ich habe doch ein paar Jahre Politik gemacht. Und was mir natürlich aufgefallen ist, und wenn wir gerade über Sexismus in den Medien reden, wie oft bin ich angefragt worden für eine Sendung oder auch ein Streitgespräch, weil ich eine Frau bin. Also der Grund, wieso ich in der ersten Arena überhaupt war, war, es ging um das Rahmenabkommen gegangen und das EU-Waffenrecht. Und keine Frau von links oder von rechts hat überhaupt will an dieser Sendung teilnehmen. Und ich war dann Nummer 4 oder Nummer 5 auf der Liste für die SVP-Position und durfte gehen.
Stört dich das? Das ist, weil du das Gefühl hast, weil du eine Frau bist, die zum Beispiel so einen Auftritt kannst machen.
Grundsätzlich hatte ich zuerst mega Freude gehabt. Es ist auch wirklich so ein bisschen die Heime alle eingeladen, um die Arena zu schauen. Das habe ich natürlich schon gemacht. Aber das andere ist, was mich daran stört, ist, dass sogar ich das glaube, obwohl mir das wie nicht so explizit gesagt hat, man hat dich nur eingeladen, weil du eine Frau bist, aber sogar, dass ich davon überzogen bin, dass es so ist und nicht davon überzeugt bin, dass ich doch ab und zu schon eine Waffe in der Hand hatte und sicher nicht so schlecht geeignet bin, um darüber zu reden, was denn das Problem ist mit dem EU-Waffenrecht. Aber trotzdem...
Also die erste Gedanke war, dass ich eingeladen wurde, weil ich eine Frau bin und nicht, weil ich kompetent bin.
Ja, man hat mir das auch damals... So, als mich angefragt hat, haben gesagt, sie, Frau Lotte, wir haben schon andere Parteikolleginnen von Ihnen angefragt und haben jetzt doch gefunden, wir wollen Sie anfragen. Und dann weisst du ganz genau, die haben alle abgesagt. Und irgendeine Frau haben sie dann gebraucht. Und irgendwann mal so auf der Liste ist dann so ein bisschen mein Name dazugekommen.
Etwas, um vielleicht ein bisschen Selbstkritik zu üben, was mir ist aufgefallen ist. Jetzt nicht im Sinne von, wie die Leute mit mir umgehen, sondern wie ich mit Menschen umgehe. Ist, dass ich andere Fragen stelle, wenn ich eine Frau vor mir habe. Und dann habe ich auch schon teilweise einzelne Fragen wieder rausgeschrieben. Ja, wie tut ihr das mit eurem Familienleben vereinbar? Und so. Also entweder frage ich es explizit nicht die Männer, das ist aber so ein bisschen erstaunt, oder ich streiche es wirklich, ich sage jetzt dann einmal Frauenfragen. ich streiche die raus.
Ich meine, was damit so ein bisschen auch zusammenhängt, ist ja die Idee, dass wir gerade Frauen zu Frauenthemen befragt. Bildung ist so eine. Wenn man irgendwie etwas über integrative Schule reden will, dann liegt es immer so schnell darauf, dass man dann einer Frau anruft oder Frauen auch selber sich entscheiden, Bildungspolitik zu machen. Im Gegensatz, wenn man dann über Sicherheitslage reden, Terrorismus, plötzlich geht es dann dort um die Männer, die man fragt. Und das sieht man ja auch im Journalismus. Man sieht, es hat grundsätzlich mehr Männer. Und auch wenn man sich die Ressorts anschaut,
also im Journalismus per se nicht, aber eben die Politik, also das Ressort, das ist schon noch sehr männerlastig.
Jetzt, bevor wir vielleicht zu den Fakten und den Zahlen kommen. Der Sexismus oder die Debatte, die wir führen, glaube ich, ist auch ganz wichtig von einem Faktor abhängig, dass wir einen Job haben, der nie aufhört. Also wir können, auch wenn wir aus der Redaktion rauslaufen, es ist noch nicht vorbei. Wenn wir aus dem Bundeshaus laufen, der Tag ist noch nicht vorbei. Ja, Maria und ich gehen ab und zu noch in eine Bar.
Selten.
Es könnte ein bisschen später werden, das gibt es. Aber wir sind dann auch dort mit Politikern, mit Leuten aus der Bundesverwaltung, mit persönlichen Mitarbeitern von Bundesräten. Und unser Job hört dort nicht auf. Weil Maria behauptet, sie macht es nicht, aber ich würde so knallhart sein und das machen, die Geschichten, die ich dort erfahre, nachher auch verwenden. Aber das ist etwas, wo man gerade sagt, wir haben wie keine Grenzen. Auch in unserer Freizeit sind wir Journalistinnen, aber gleichzeitig Politiker, die jetzt mit uns in einer Bar sind, haben aufgehört, Politiker sind blöd gesagt, wenn sie aus der Tür vom Bundeshaus laufen. Und das zeigt genau, wie ein Übergang da besteht, der bei uns fließend ist von Job und Freizeit.
Ja, vom Professionellen eigentlich so ins Private hinein. Und das vermischt sich. Und ja, das ist ganz ein wesentlicher Punkt, warum das, wir eben sagen, ja, Sexismus in der Medienbranche ist ein Thema, wo das eben die Übergänge sehr fließend sind. Und was auch dazu kommt, ist, wenn wir mit Politikern reden, oder wir sind von Politikern und Politikerinnen übrigens so, abhängig.
Boah,
und das ist natürlich, dort ist schon immer ein Machtgefälle vorhanden. Das heisst, sie wollen natürlich irgendwo von uns profitieren und wir wollen von ihnen profitieren. Und das ist so eine Verzahnung, die schnell in ein Machtgefälle hineingeht.
Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen zu meinem und auch deinem Bereich nachher, und zwar Zahlen und Fakten. Es gibt eine Studie von GFS Bern, die in Auftrag gemacht worden ist von Amnesty International über das Thema sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt von Frauen in der Schweiz. Und 55% der Frauen in der Schweiz sagen, Gewalt an Frauen, das ist etwas, das verbreitet ist. 73% sagen, sexuelle Belästigung ist verbreitet. Und das Interessante ist, wenn man sich die Altersgruppierungen anschaut, junge Frauen sagen, sexuelle Belästigung ist häufiger verbreitet als Gewalt an Frauen. Umgekehrt, dass ältere Frauen sagen, Gewalt an Frauen ist häufiger verbreitet als sexuelle Belästigung. Und trotzdem, 57% der Frauen macht sich keine Sorgen wegen sexueller Belästigung, also dass sie Opfer werden von sexueller Belästigung. Und, das ist paradox, 59% sagen, sie haben aber schon selber unerwünschte Berührungen wie Umarmungen oder Küsse erlebt. Also da sieht man doch eine grosse Ambivalenz, wenn man die Schweizer Frauen befragt. Was auch vorkommt sehr oft, sind sexuell so suggestive Kommentare, Witz, das sagen 56% der Frauen, haben sie schon erlebt, 54% unangenehmes Anstarren von Männern und erstaunlich tief, 21% haben mal Bilder vom unteren Bereich,
Big Pics,
du hast jetzt gesagt, vom unteren Bereich von Männer oder vielleicht auch Frauen bekommen. Das hätte ich gedacht, wäre irgendwie mehr verbreitet. Und wenn wir ja über Medien reden, nur 33% sagen, sie haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Bei den meisten, 56%, ist die sexuelle Belästigung auf der Straße passiert.
Hat man in dieser Studie nur Frauen befragt?
Nur Frauen.
Nur Frauen. Also man hat keinen Vergleich
zu Männern. Gut, ich weiss nicht, was sie gesagt haben, was eine Frau ist.
Okay, gut. Ich habe eine andere Studie, die so ein bisschen den Fokus darauf die Frau richtet. Aber sie ist jetzt nicht repräsentativ, aber ich finde, sie zeigt etwas sehr gut. Und nämlich, dass wir Frauen manchmal schon ein bisschen von unserem höheren Ross sollten noch runterkommen sollten. Weil wir zeigen auch sexistisches Verhalten. Und zwar haben zwei Wissenschaftler an der Uni Köln folgendes Experiment gemacht. Sie haben 1200 Personen befragt zum Thema Sexismus und die Leute in drei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe haben sie einen Mann präsentiert und gesagt, das ist der Gruppenleiter und der führt die Studie. Eine andere Gruppe eine Frau und noch eine ist eine Kontrollgruppe, einfach das Logo von der Uni Köln. Und jetzt ist es, die Leute haben nicht gewusst, dass das so ein bisschen wie ein verstecktes Experiment war. Aber 32% der Männer haben in der Kontrollgruppe der Aussage zugestimmt, dass die Sexismusdebatte längst überfällig sei. Interessanterweise haben 40% der Männer zugestimmt, dass die Sexismusdebatte überfällig ist, wenn eine Frau die Studie geleitet hat.
Also, die Heuchler!
Wir sind nicht besser.
Oh Gott.
Jetzt kommt es. Das Umgekehrte war bei den Frauen in der Kontrollgruppe, haben gesagt, 61% wenn die Debatte sei wichtig und bei 59%, wenn sie eine Frau geführt hat. Und jetzt?
Oh nein.
Wenn sie attraktive, es ist sogar gestanden, hochattraktive Mann die Studie geleitet hat, dann haben plötzlich nur noch 44% von den Frauen gesagt, dass die Debatte überfällig sei. Gut, was zeigt uns die Studie?
Wir sind schwach.
Danke.
Ja, die Männer auch. Männer auch, beide.
Ja, aber es ist ein soziales erwünschtes Verhalten. Also das heisst, Männer wollen gegenüber Frauen nicht aus sexistisch angeschaut werden.
Hoffentlich.
Und
aber ja.
Frauen gegenüber Männern nicht aus Emanzen. Also wir passen unsere Meinung an, je nachdem, wer vor uns ist und eben die Studie leitet. Fakt ist aber trotzdem, das Thema Sexismus ist sehr ein sensibles Thema und die Einstellung dazu ambivalent. Es ist also schwer, eine Grenze zu ziehen, wo Flirten ist und wo das dann Sexismus anfängt. Fakt ist aber, dass Sexismus immer noch stärker von Frauen verurteilt wird als von Männern.
Jetzt kommt dein Teil. Wir brauchen eine philosophische Analyse für das Ganze.
Ich muss noch einen Schluck weinen.
Darum habe ich nachgeschenkt. Wie ich jetzt genau gewusst habe, jetzt kommt Philosophie. Darum, Maria, ist es moralisch verwerflich oder ist es moralisch angebracht? Sag mal so, ist es moralisch angebracht oder meine Pflicht moralisch, dass, wenn ich als Frau sexuell belästigt werde, etwas dagegen unternehmen, etwas sagen, jemand anzeigt, was auch immer. Bin ich moralisch dazu verpflichtet?
Nein. Ich würde sagen, du bist nicht moralisch dazu verpflichtet. Ich finde, was die Pflicht, wenn wir von Pflichten reden würden, dann ist es eher Sexismus zu verurteilen und einen gegenseitigen Respekt einander entgegenzubringen. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich jetzt hier mit Kanzel anfange.
Es ist 11 Uhr am Morgen.
Ich lasse das jetzt sein. Ich könnte das gerne nachlesen, es ist ein langes Buch. Aber ich würde gerne auf etwas anderes eingehen. Wenn es um Moral geht, sind wir nach beim Thema Moralismus. Und ich finde, das ist etwas, was speziell in der Sexismusdebatte ein Problem ist. Und nur das zum kurz erklären. Was ist Moralismus? Oft nennt man ein Verhalten moralistisch, wenn zum Beispiel jemand eine moralische Überlegenheit dir gegenüber präsentiert. Er tut sich auf sich beziehen und tut sich zum Beispiel korrigieren. Wir reden hier von Studenten und Studentinnen. Und es hat immer so eine moralische Überlegenheit, die da mitkommt. Und es ist auch, man ist ein bisschen selbstgerecht. Und das System von dem Moralismus ist darum relevant, weil genau dann, wenn eine Frau etwas sagt, hey, das ist sexistisch gsi, die Bemerkung, das ist nicht okay gsi, wie kommt sie über? Moralistisch. Und Das löst wiederum Gegenreaktion aus. Also man möchte zwar etwas bewirken, aber manchmal führt es dazu, dass genau das Gegenteil passiert. Und man... Hey, also, wer hast du das Gefühl, wer du bist? Dass mir das sagen. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die in dieser Debatte, und wenn es genau darum geht, ob man etwas sagen soll oder nicht, das ist immer eng damit verbunden.
Jetzt kehre ich es um. Mit dem bist du jetzt recht gut durchgekommen. Ist es moralisch verwerflich, wenn ich gleichzeitig als Frau aber von Vorteil profitiere, gerade eine junge Frau zu sein? Sei es jetzt im Bundeshaus, dass du anlässig geladen wirst, wo der etwas dickliche Journalist mit Glatze halt nicht eingeladen wird, dass du die bist, wo die Männer, Politiker lieber redet. Ist es verwerflich, wenn ich die Situation nutze?
Nein. Das, also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt aus moralischen Debatten anschauen würde, aber ich finde, es wäre wirklich dumm, das nicht zu nutzen. Und das ist ja der springende Punkt und das ist etwas, was wir als junge Frau uns natürlich bewusst sind. Und ich finde, du machst es richtig, wenn das nutzt. Die Frage ist wirklich dann, wenn fängt es dich an zu stören selber, weil du jetzt eine Frau bist du eingeladen worden und es ist sexistisch, weil der Punkt ist, du wirst auf dein Aussehen reduziert und nicht auf deine Kompetenz.
Zum Glück, muss ich sagen, hat die Verwaltung, die Bundesverwaltung, ein Merkblatt geschrieben. Ich könnte ja leicht verwirrt werden, wenn ich nicht weiss, als Frau, wo sind denn die Grenzen? Wann ist es ein Flirt? Wann ist es sexuelle Belästigung? Und ich habe das da. Ich habe das da.
Wann ist das rausgekommen? 2017?
Genau. 2017 gemäss einem Ratgeber, also es gibt einen Ratgeber grundlegend zu dem Merkblatt, also das Merkblatt ist eine Kurzzusammenfassung, wo sagt, wo verlaufen die Grenzen zwischen sexueller Belästigung und einem Flirt? Ein Flirt ist eine gegenseitige Entwicklung, aufbauend, von beiden Seiten erwünscht, stärkt Selbstwertgefühl, löst Freude aus, respektiert die persönlichen Grenzen. Sexuelle Belästigung ist eine einseitige Annäherung, ist erniedrigend, beleidigend, ist von einer Person nicht erwünscht, untergräbt Selbstwertgefühl, löst Ärger aus und verletzt persönliche Grenzen. Danke, Verwaltung.
Danke für gar nichts. Also ich bin jetzt genauso schlau wie vorher, weil... Also erstens frage ich mich, warum dass man überhaupt so ein Blatt im Parlament muss verteilen muss. Das ist so wirklich die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Gut, das ist jetzt so ein Zeitchen her. Man hat vielleicht Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Und das andere ist, wenn jetzt zum Beispiel ich im Bundeshaus bin und mir macht jemand ein Kompliment, wie ich angelegt bin.
Ist das... Du heisse Fäger.
Nein, das vielleicht nicht. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen sehr schwierig. Da würde ich auch etwas sagen. Aber jemand sagt mir, hey Maria, du hast heute einen schönen Anzug an. Ist das eine sexuelle Belästigung?
Hat es dich verärgert?
Nein.
Ich habe einen schönen Anzug an. Aber weißt du, was ich mich frage? Also, zuerst mal die erste Feststellung. Wer auch immer das Merkblatt geschrieben hat, hat noch nie geflirtet. Wirklich. Hat noch nie geflirtet. Wie wenn du sagst, das ist eine gegenseitige Entwicklung. Ja, eine gegenseitige Entwicklung. Ein Flirt kann auch sehr einseitig sein und dann, wenn man einfach abgewimmelt wird. Aber du musst es ja irgendwann mal probieren. Weil sonst kannst du ja niemanden anflirten. Sonst musst du davon ausgehen, dass der andere den Flirt auch genauso will. Gut, davon gehst du aus. Du täuschst dich einfach nachher. Aber das Problem ist, dass man in dem Merkblatt eben sagt, die Wahrnehmung von der aktive Person, sei irrelevant, sondern entscheidend, sei, was die angeflirtete Person wahrnimmt. Aber gerade bei einem Flirt gehe ich ja davon aus, dass der andere das vielleicht auch lässig findet und es erst nachher herausfinden.
Ich finde jetzt bedenklich bei diesem Merkblatt ist, das ist ja alles im Bundeshaus. Wenn ist es
ja, wieso wird im Bundeshaus geflirtet? Also, oh mein Gott!
Sie probieren es. Ich weiss zwar nicht, ob es Flirten ist, aber...
Oh Gott.
Ich finde, eigentlich ist das ein professionelles Umfeld. Und dort ist sowohl, also klar, sexuelle Belästigung so oder so nicht, aber auch Flirt ist eigentlich nicht angebracht. Oder flirtest du im Bundeshaus? Außer mit mir.
Nein.
Ja, das sagst du jetzt.
Es ist... aber ab jetzt nehme ich das Merkblatt und frage nach dem Flirt und ich das raushole.
Du kannst jetzt das nächste Mal so eine Checkliste machen.
Ja, jedes Mal.
Wie hast du dich gefühlt nach dem Flirt? Gut, okay.
Ist es gegenseitig aufbauend gewesen?
Fühlst du dich, habe ich deine persönlichen Grenzen respektiert? Und hey, stärkt es dein Selbstwertgefühl?
Und dann sind wir wieder beim Gottschalk.
Hat es bei dir Freude ausgelöst?
Okay.
Ja. Also es nützt einfach nicht so viel. Und wir sind wirklich, das finde ich, ist das grösste Problem bei dieser Thematik von sexueller Belästigung. Es kommt so darauf an, wie es dein Gegenüber aufnimmt. Und das ist allein ausschlaggebend. Das heisst, wenn mir jemand ein Kompliment macht im Bundeshaus und ich nehme das als Kompliment auf und ich freue mich darüber, weil ich weiss, ja, ich habe einen schönen Anzug an. Der ist übrigens neu. Aber wenn ich das aus Afro aufnehme...
Und was hat der Grüssel jetzt wieder über meinen Anzug gesagt? Dann, ja. Ich würde sagen, kommen wir vielleicht nochmal zurück zu den Medien und wieso... Auf die Frage, haben die Medien konkret ein Problem mit Sexismus? Man muss sich überlegen, die Medien in der Schweiz, das ist eine unglaublich kleine Bubble. Es gibt zwar viele Zeitungen und viele Online-Portale.
Ja, nicht mehr so viel wie auch schon.
Nein, es hat noch nie so viele Medien gegeben. Die grossen Medienhäuser sind einfach kleiner geworden. Tamedia, Republik. Aber das ist ein anderes Thema. Es geht darum, dass du eine mega kleine Bubble hast und wenn du als Frau Sexismus oder einen Vorfall von sexueller Belästigung meldest und das nachher auch öffentlich wird, das Risiko, dass du den Job wechselst und nachher wieder mit so Leuten zusammenarbeitest, die erstens davon Bescheid wissen oder sogar die Person war, die ist extrem gross, weil es gibt nicht mehr so viele Redaktionen. Das muss man sich überlegen. Es ist jetzt nicht wie wenn ich in einer Vermögensverwaltung arbeite und eine unglaublich riesige Auswahl habe. Sondern es kann sein, dass wenn ich eine Zeitung weitergehe, 4 Jahre später, der Mann, der mich sexuell belästigt hat, wieder dort schafft. Das andere ist, zurück zu der Republik, die wir am Anfang hatten. Wenn Frauen nicht diese Sachen verfolgen wollen, und genau das ist bei der Republik passiert, es hat sogenannte See-Only-Klauseln gehabt. Das heisst, Frauen von der Republik, die sexuell belästigt worden sind, haben das können der Fachstelle für Gleichstellung melden. Dort aber hat man die See-Only-Klausel gehabt. Das heisst, die Frauen müssen aktiv einwilligen, dass das Ganze weiterverfolgt wird. Nur hat das keine einzige gemacht. Das heisst, dieser Fachstelle sind die Hände gebunden. Sie wissen zwar von diesen Vorfällen, sie können aber weder die Geschäftsleitung, sonst noch die Führung informieren. Oder, und das muss man auch sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man ja den angeblichen Täter mit diesen Vorwürfen konfrontieren. Das hat man aber nicht gemacht. Keine einzige Frau hat das gemacht, sondern sie haben sich anonym bei SRF geäussert über die Vorfälle mit diesen Chatnachrichten. Und das zeigt gerade genau, dass man in den Medien offensichtlich ein Problem hat. Man hat keinen Mechanismus, um das Problem zu lösen. Wenn man so eine See-Only-Klausel hat, existiert nicht. Und es hat keine Konsequenzen gehabt. Im Gegenteil, eben, der Journalist arbeitet in einer neuen Zeitung und hat im Endeffekt 25'000 Franken kassiert, wegen diesen Anschuldigungen, die nachher die Medien auch breit gefächert dargelegt haben.
Ich würde jetzt die Schuld, dass das nicht weiter verfolgt wurde, nicht nur bei den Frauen suchen, weil ich immer denke, wenn ich so auf mich schaue, das ist mit sehr, sehr viel Scham verbunden. Und es ist auch mit sehr viel Ungewissheit verbunden. Ist das jetzt ein Flirt gewesen? Hat er jetzt wirklich Avancen gemacht? Vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Vielleicht habe ich das nur falsch aufgenommen. Die Schuld wird sehr schnell von Frauen bei sich selber gesucht. Und dann verstehe ich auch, dass man der zurückhaltend ist, weil sexuelle Belästigung, das ist eine heftige Anschuldigung. Und bevor dass man das, gut, das ist auch noch schwierig, man tut es zuerst öffentlich machen, aber tut es dann nicht verfolgen, das finde ich ein bisschen doppelspurig. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Frau teilweise mehr Scham empfindet als der Mann. Und das ist problematisch.
Ich meine, das, was ja auch die Grundlage ist, und das darf man nie vergessen, es gibt natürlich auch Sexismus oder sexuelle Belästigung gegenüber Männern. Das wird oft erst gar nicht ernst genommen. Auch Männer, die davon betroffen sind, kann ich mir vorstellen, was eine Herausforderung ist, wenn man das eben nicht ernst nimmt im Freundeskreis, wenn man sagt, hey, die geht zu weit. Aber etwas wird immer bleiben. Frauen sind grundsätzlich Männern körperlich unterlegen. Ich hätte gerne überlegen gesagt, aber sind sie unterlegen. Und das führt einfach zu einem Machtverhältnis, dass man als Frau immer muss, wenn jemand Avance macht, man sitzt nebeneinander und es kommt eben zum dienstlichen Anfassen, oder? Mhm. Dass man weiss, er ist mir körperlich überlegen und ich kann nichts dagegen machen. Und das wird das Problem sein, das einfach besteht.
Genau, es ist der Unterschied, macht Angst. Also ja. Wenn ein Mann Avancen macht, die mir unangenehm sind, dann ist das immer auch mit einer gewissen Angst verbunden, wie weit ist die Person bereit zu gehen, mhm. ohne dass ich irgendwie Avancen zurückmache. Und bei Männern würde ich sagen, wenn die sexuell belästigt werden, ist das sehr, sehr unangenehm. Du hast gesagt, das wird nicht ernst genommen. Aber die Angst, dass jetzt etwas passieren kann, in einem wirklich physischen Sinn, mhm. den ich nicht möchte, ich glaube, die ist geringer.
Die Frage ist, was kann man denn machen? Was gibt es für Lösungen?
Noch ein bisschen trinken mal.
Das ist eine grosse Frage.
Ja.
Es ist eine grosse Frage.
Ich habe etwas letztens gelesen. Ich gebe es zu, okay, ich habe es auf TikTok gesehen. Also, es...
Ich habe es genau gewusst.
Ja, man sagt, ja, da habe ich eine Studie gelesen. Da. Also,
du hast jemanden auf TikTok gehört, der eine Studie gelesen hat?
Ungefähr so. Und das ist Mikrofeminism. Und das finde ich einen interessanten Ansatz. Was ist das, was ich vorher kurz angesprochen habe mit dem Interview? Es geht darum, dass man durch kleine Handlungen eigentlich die Frauen sich mehr unterstützt. Und es sind genauso Sachen wie einlöten zum Beispiel als Lehrerin, wenn ich ein Kind in der Schule habe, das krank ist, nicht zuerst der Mutter an, sondern dem Vater. Und das sind so kleine Gesten, die einfach die Rollenbilder, die wir ja unterbewusst und glaube ich nicht mal bösartig im Kopf haben, ein bisschen ja, aufrütteln.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir auch Männer in die Verantwortung nehmen. Weil wenn man das im Freundeskreis erlebt, oder, dass Berührungen, Kommentare, Nachrichten geschickt werden, die unabgebracht sind, dass man dann eben den Mut hat, dem Kollegen zu sagen, hör im Fall einfach mal auf, dieser Frau zu schreiben, hör auf, sie immer so komisch anzulangen und einfach zu sagen, es ist einfach verdammt peinlich. Mhm. So ist dir das bewusst. Ich glaube, das hat tausendmal mehr Wirkung und dann wären wir wieder bei dem Moralismus, wenn eine Frau das sagt, als wenn einer der guten Kollegen ihn vielleicht mal darauf hinweist. Ist leider so, aber das ist das, was ich wirklich das Gefühl habe. Und das Zweite ist, man muss die Frauen auch ermutigen, für sich einzustehen. Du hast vorher richtig gesagt, man hat Angst und man muss mit Konsequenzen rechnen, wenn man so Sachen anzeigt. Wenn es aber so klare Fälle sind mit diesen Chat-Nachrichten oder eine Interview-Antwort, dann muss ich sagen, dann muss ich doch Frauen ermutigen, etwas dagegen unternehmen. Weil wenn man damals bei dem Interview, und man hat es ja abgedruckt, schon wirklich etwas dagegen unternommen hat, wäre es vielleicht gar nicht zu diesen Fällen von der Republik gekommen.
Um ein Fazit zu ziehen. Gami, findest du, dass die Medienbranche ein Sexismusproblem hat?
Ja, haben wir. Weil wir erstens gegenseitig viel zu sehr Freude daran haben, über die anderen zu berichten, wenn sie einen Sexismus-Skandal haben. Du hast ein viel grösseres Risiko, in einem Medienhaus zu landen mit dem, der dich sexuell belästigt hat. Das ist einfach von der Branche gegeben. Du hörst nie auf arbeiten, der andere aber schon. Das heisst, für ihn ist Freizeit, für dich nicht. Und du bist abhängig für deinen Job von Geschichten, die dir andere Leute geben. Und im Bundeshaus sind das einfach viele Männer. Von dem her, mit diesen Voraussetzungen haben wir ein grösseres Problem mit Sexismus als andere Branchen. Du?
Ich hätte jetzt gesagt, nein. Das, so wie du es dargelegt hast, haben wir Voraussetzungen, die das, sagen wir mal, befeuern, einen Sexismus oder sexuelle Belästigung. Ich denke, das gibt es aber auch in ganz, ganz vielen anderen Branchen. Wir haben den Vorteil oder den Nachteil, wir können das sehr schnell publik machen. In anderen Branchen bleibt es eben intern, es gibt kein Kommuniqué. Ich glaube, überall, wo es Machtgefälle gibt und wo es Flirtereien gibt, die nicht erwünscht sind.
Merkblatt.
Merkblatt, genau. dort besteht die Gefahr, dass man ja, sexistisch ist oder jemanden sexuell belästigt.
Und jetzt zum Schluss, liebes Publikum, wenn wir wissen, hat die Medienbranche in der Schweiz ein Problem mit Sexismus? Wer ist dieser Meinung? Hand auf. Wer sieht das gar nicht?
Wer will nichts sagen, weil es ihm unangenehm ist?
Das macht es noch schlimmer, die Frage. Aber ich glaube, gerade das zeigt, oder, wie umstritten das Thema ist und wie oft es zum Beispiel auf den Kontext drauf ankommt und wie viel auch hinter verschlossenen Türen passiert, obwohl man natürlich nachher auch den Artikel hat. Aber es wird nicht der letzte Sexismus-Skandal sein, den wir in den Medien werden lesen.
Es klingt jetzt so, als würdest du den nächsten Sexismus-Skandal morgen bringen.
Meine E-Mail findet ihr in den Shownotes, falls jemand sich melden will. Ich bringe die Geschichte gerne.
Gut, ich denke, wir sind am Ende von diesem Live-Podcast. Liebes Publikum, danke vielmal fürs Zuhören in dieser wunderbaren Location im Frame in Zürich. Danke, Swiss Podcast Festival, dass wir unseren ersten Live-Auftritt hier dürfen machen. Es ist übrigens, ich habe gerade noch voll gehört, in unseren Neujahrsvorsätzen drin, dass wir in diesem Jahr einen Live-Auftritt machen wollen. Check. Und es war auch drin, weniger Alkohol trinken. Cheers.
Cheers für das. Danke vielmals. Und Nebelspalterinnen gibt es nächste Woche wieder am Dienstag, am 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen. Der Podcast mit Maria Rahel Gano und Camille Lotte.